Guten Morgen, Nina.
Guten Morgen. Wir schauen zuerst ins Walliser Lötschental. Nach dem Jahrhundertbergsturz muss sich die Armee vorläufig aus dem Gebiet zurückziehen. Ein Einsatz sei derzeit zu gefährlich. Wir fragen, wie das Militär bisher helfen konnte. Und weniger ist manchmal mehr. Bundeskanzler Friedrich Merz war eher still beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Oval Office. Trotzdem konnte Merz wichtige Botschaften platzieren, sagt uns unsere Korrespondentin. Mit mir im Studio ist Marco Koller. Wie wird das Wetter heute?
Die Sonne zeigt sich immer wieder mal. Gegen Abend gibt es dann etwas mehr Wolken und auch lokale Schauer. Die Temperatur erreicht am Nachmittag etwa 24 Grad.
Im Walliser Lötschental soll der Tourismusbetrieb teilweise wieder aufgenommen werden, rund anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz, der das Dorf Platten unter sich begraben hat.
In der Nacht auf morgen Samstag wird die Straßensperre bei Goppenstein aufgehoben. Das sagen die Behörden. Touristinnen und Touristen können ab dann wieder nach Verden, Kippel und Villa reisen. Das Gemeindegebiet von Platten hingegen bleibt, aber eine Sperrzone und auch die Wanderwege dort bleiben geschlossen. Für Räumungsarbeiten beim verschütteten Dorf Platten bleibt die Gefahr weiter zu groß.
Ja, und genau das, diese Gefahr, das hat auch Auswirkungen auf die Armee. Sie zieht ihre Soldaten vorerst zurück, sagt Divisionär Renald Droh.
Spezialist, der Major, hat das noch gestern gesagt. Er sagt, wir sind 9/10 in die Gefährlichkeit. Und er hat auch ausgetönt, es wird niemand dort gehen, um arbeiten in die Masse, wenn das nicht auf 2 kommt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und wir ziehen die Leute, sprich die Soldaten, zurück in eine Bereitschaft, Höhebereitschaft. Bedeutet, in Stunden sind wir zurück. Und wichtig zu verstehen, die Schweremittel bleiben dort in der Gegend. Die sind bereit, innerhalb weniger Stunden, sehr wenige Stunden in Einsatz zu kommen.
Auch wenn die Arbeit beim Schutzkegel noch nicht begonnen habe, die Armee habe wichtige Unterstützung leisten können.
Wir haben Infrastruktur hineingerichtet, wie Lichte, um in der Nacht zu beobachten. Und wir haben noch mit Heliflüge Leute und teilweise Material hineingebracht.
So sagt es uns Divisionär Renald Droh. 4 Minuten Redezeit für den deutschen Kanzler Friedrich Merz, 41 Minuten für den US-Präsidenten, für Donald Trump. Das ist die Bilanz in Zahlen nach dem Treffen im Oval Office. Und auch wenn der deutsche Kanzler nur ganz wenig sagen konnte, ist er zufrieden.
Wir haben heute ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche.
So sagte es Merz nach dem Treffen. Er konnte seine Botschaft platzieren, nämlich dass die USA im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle spielen müsse für den Frieden. Ich habe USA-Korrespondentin Barbara Golpi gefragt, was das Treffen zwischen Merz und Trump konkret für Ergebnisse brachte.
Das ist immer eine schwierige Frage, denn von solchen Treffen kann man keine ganz konkreten Ergebnisse erwarten. Doch ich möchte auf 3 Punkte hinweisen, die positiv zu werten sind. Merz hat Trump mit der Aussage, er habe es in der Hand, den Krieg in der Ukraine zu beenden, ja auch geschmeichelt. Trump liebäugelt gar mit dem Friedensnobelpreis und Merz hat ganz geschickt diese Ader von Donald Trump angesprochen und ihm bewusst gemacht, dass er die Macht hat, auf Wladimir Putin Druck auszuüben. Zweitens hat Trump in der Vergangenheit verstörende Aussagen gemacht. So hat er beispielsweise den ukrainischen Präsidenten Zelensky als Diktator bezeichnet, der eine Mitschuld am Krieg trage. Friedrich Merz hat jedoch klipp und klar gesagt, dass Russland der Angreifer in diesem Krieg ist und Trump hat dem zumindest nicht widersprochen. Und drittens hat sich Trump in der Vergangenheit ja auch schon negativ gegenüber Europa, Deutschland oder auch der NATO geäußert. Davon war gestern nichts zu hören. Trump hat Nettigkeiten verteilt, was doch als gutes Zeichen für die transatlantischen Beziehungen gewertet werden darf.
Und was heißt das nun konkret für die Zukunft?
Es scheint, als sei Trump durchaus bereit, Putin stärker unter Druck zu setzen. Im Anschluss an das Treffen mit Trump hat sich Merz auch noch mit wichtigen Senatorinnen und Senatoren getroffen. Im US-Senat gibt es eine Initiative für ein weiteres umfassendes Sanktionspaket gegen Russland, das verabschiedet werden soll. Dieser Vorstoß ist parteiübergreifend breit abgestützt. Das heißt, etwa 40 demokratische und 40 republikanische Senatorinnen und Senatoren sollen dahinterstehen, was 80 von insgesamt 100 entspricht. Auch das erhöht den Druck auf Trump, wenngleich der Vorstoß unverbindlich ist. Entscheidend ist nun, was weiter geschieht. Wie üblich nach solchen Treffen folgen nun sogenannte Follow-up-Gespräche zwischen Expertinnen und Experten auf beiden Seiten. Der Boden ist aber gelegt, auch im Hinblick auf den G7-Gipfel, der in gut einer Woche in Kanada beginnt, und auf die NATO-Konferenz, die Ende Monat in Den Haag stattfindet. Trump will an beiden Treffen teilnehmen.
Informationen von USA-Korrespondentin Barbara Golpi. Und US-Präsident Donald Trump bleibt auch anderweitig in den Schlagzeilen. Einer hat den Präsidenten im Wahlkampf mit viel Geld unterstützt, der Unternehmer und Milliardär Elon Musk. Und er war bis vor kurzem Regierungsangestellter. Er sollte schauen, wo man in der Verwaltung sparen kann. Nun sind sich die beiden in die Haare geraten, Marco Koller.
Ja, die beiden greifen sich gegenseitig an, vor aller Weltöffentlichkeit in den sozialen Medien. In den letzten Tagen hatte Musk dazu aufgerufen, das geplante Steuergesetz von Trump im Parlament zu kippen. Damit hat das Zerwürfnis angefangen. Am Abend schrieb Trump nun in den sozialen Medien, Musk sei verrückt geworden. Dieser holte sogleich zum Gegenschlag aus. Er behauptete unter anderem, ohne ihn hätte Trump die Präsidentschaftswahl letztes Jahr verloren. Die Aktie des Elektroautokonzerns Tesla, also des Konzerns von Musk, hat bis Handelsschluss 14% eingebüßt. Und noch eine Meldung aus den USA. Eine Richterin hat einmal mehr Pläne von Präsident Donald Trump vorübergehend blockiert. Es geht um den Einreisestopp für Personen, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen. Bis es zu einer Anhörung vor Gericht kommt, wird dieser Einreisestopp nun ausgesetzt.
Unternehmerinnen, Politiker treffen sich derzeit in Interlaken am Swiss Economic Forum, dem SEF. Eine gute Gelegenheit, den Puls zu fühlen, wie es den kleinen und mittelgroßen Firmen in der Schweiz so geht. Großes Thema seien die Zölle der US-Regierung, sagt Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi. Er hat sich das von einem Schoki-Produzenten ganz konkret erklären lassen.
Christoph Birchler ist Chef des Schokoladeherstellers Maestrani. In seiner Fabrik in Flaville produziert er einerseits Schokostängel und andere Produkte für die Hausmarken, andererseits Schokolade für andere Unternehmen. Knapp die Hälfte davon exportiert er ins Ausland. Einen Zehntel des Umsatzes macht er in den USA mit hochpreisigen Produkten.
Wir sind im Spezialitätenbereich tätig, im High-End-Premium-Bio-Fairtrade-Nachhaltigkeitsbereich. Oder aber im Koscher-Bereich, und da suchen die Kunden konkret die Produkte und da sind wir schon zu finden.
Maestrani produziert nur in der Schweiz und verarbeitet Schweizer Zucker und Milchpulver. Das mache seine Schokolade 10-15% teurer im Vergleich mit der ausländischen Konkurrenz, sagt Christoph Birchler. Zusätzlich würden nun im US-Geschäft neue Zölle anfallen. Das allein sorge zwar nicht für mehr Papierkram.
Interessanterweise scheinen die USA da sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. Es funktioniert genau gleich wie vorhin, relativ unkompliziert. Und auf der Rechnung ist einfach eine Zeile mehr mit den Zöllen drin. Aktuell sind es 10%.
Das Problem aber ist, dass er nie wirklich wisse, wie hoch die Zölle in den nächsten Wochen oder Monaten sein werden.
Die Unsicherheit ist eigentlich fast das Schlimmste, weil es lähmt ein Stück weit auch die Handlungsfähigkeit. Oder wenn die Rahmenbedingungen stetig wechseln, dann kann man auch keine Preisstrategie irgendwo umsetzen, die dann irgendwann Bestand hält.
Denn die Preise immer wieder zu ändern, sei weder für ihn noch seine Kundinnen und Kunden angenehm. Da brauche es eine gewisse Konstanz. Er hofft, dass die Schweiz erfolgreich verhandelt.
Wie ich höre aus der Politik, scheint es nicht ganz so schlecht vorwärts zu gehen. Und das wäre schon eine große Hilfe und ein wichtiger Schritt.
Trotzdem, sollten die Zölle massiv steigen, dürfte es auch für Maestrani schwierig werden, diese komplett auf die US-Kundschaft abzuwälzen, ohne deutliche Umsatzverluste zu riskieren.
Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi war das. Zum Krieg in der Ukraine. Russland hat in der Nacht offenbar einen massiven Luftangriff auf die Ukraine gestartet, Marco Koller.
Ukrainische Medien berichten von einer Angriffswelle mit Drohnen und Marschflugkörpern. Darum sei in fast allen Regionen des Landes Luftalarm ausgelöst worden. In der Hauptstadt Kiew seien 4 Menschen getötet worden, das sagte Stadtpräsident Vitali Klitschko. In mehreren Wohnhäusern sind Feuer ausgebrochen.
Weiter mit der Rega, der Schweizerischen Rettungsflugwacht. Sie will ihren Hauptsitz vom Flughafen Zürich wegverlegen, möglicherweise in die Innerschweiz.
Und zwar, weil die Rega in Zürich zu wenig Platz habe. Das sagt Rega-Chef Ernst Kohler in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen. Bis in 5 Jahren wolle die Rega darum einen neuen Hauptsitz beziehen und es zeichne sich eine Lösung beim Flugplatz Kägiswil ab im Kanton Obwalden. Das würde bedeuten, dass rund 200 Angestellte ihren Arbeitsplatz verlegen müssten. Dann weiter mit einer Meldung vom Tennis. Am French Open in Paris steht nun der Finale der Frauen fest. Die Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka aus Belarus, trifft im Finale auf die Nummer 2, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Gauff besiegte im Halbfinale die Französin Louise Boisson und Sabalenka hatte zuvor gegen die Polin Iga Świątek gewonnen. Die Börsendaten von SIX noch. Der Dow Jones Index in New York hat 0,3% verloren. Der Nikkei Index in Tokio steigt hingegen um 0,3%. Der Euro wird zu 93,87 Rappen gehandelt und den Dollar gibt es zurzeit für 82,06 Rappen.
Das ist Ihr Update mit uns, den Informationen von heute Morgen. Verantwortlich ist Simon Weber, die Zeit 11 nach 8.
Wie das Wetter heute wird, weiss Jan Eitel von SRF Meteo.
In der frühen Morgenstunde ist es noch vereinzelt nass, dann ist es aber mal länger trocken und doch recht sonnig. Nur gerade so Jura, Voralp und Süden, da ist es wechselnd bewölkt, ganz Tag und vor allem am Nachmittag und gegen oben gibt es wieder vereinzelt Regengüsse. Temperaturen beidseits von den Alpen bei 24 Grad.
SRF 1 Espresso.
Wenn ihr nach einem Unfall oder wegen einer schweren Krankheit nicht mehr arbeiten könnt, dann gibt es für das eine IV-Rente. Die soll euch helfen, in so einer schwierigen Situation einigermaßen über die Runde zu kommen. Es gibt aber Fälle, da wird die IV-Rente zur Schulden fallen.
Man hat Schulden, wo man letztendlich nichts dafür kann. Und das ist belastend für betroffene Personen.
Sagt der Sozialhilfe-Experte bei uns. Wie belastend das ist, wir reden mit jemandem, der wegen der IV tief in den Schulden sitzt und nicht mehr weiss, wie weiter. Zuerst geht es bei uns aber noch um eine neue Betrugsmasche per Mail und Telefon. Das Konsumentenmagazin da auf Mais mit der Yvonne Hafner. Phishing, das kennen unterdessen vermutlich alle. Das sind betrügerische Mails oder SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Da heisst es dann zum Beispiel, klick auf den Link und gib dein Passwort ein oder Kreditkartendaten. Und so langsam habe ich das Gefühl, ja, also der Trick, den kenne ich fang. Aber Achtung, meine Kollegin Luca Fuchs vom Espresso-Team hat mir vor der Sendung gesagt, jetzt gibt es eine neue Masche, die perfider daherkommt.
Ja, es fängt zwar auch mit einem Mail an, aber mit dem, der harmlos daherkommt. Ein Mail, das tatsächlich aussieht, wie wenn es zum Beispiel von deiner Bank würde kommen und was heisst, du müsstest deine Kundendaten aktualisieren.
Okay, aber eben, also da läutet jetzt bei mir zum Beispiel schon die Alarmglocke.
Ja, klar. Aber eben, das Mail, das kommt seriös daher und vor allem auch der Link, was dich drauf führt. Und dann, und das ist jetzt eben das Fiese, dann verlangen Betrüger zuerst mal gar keine wirklich heikle Daten, also keine Passwörter oder so, sondern zuerst mal nur deinen Namen oder deine Telefonnummer. Ja, da denkst du vermutlich jetzt noch schnell mal, ja, sind ja keine sensible Daten, ist schon okay. Mhm. Und dann kommt es, ein paar Tage später läutet dir die Bank in Anführungszeichen an und das Perfide daran, auch diese Nummer, die sieht tatsächlich echt aus. Also du hast das Gefühl, das ist wirklich eine echte Bank, die anläutet.
Und dann, was passiert?
Ja, die Betrüger, die lullen dich ein. Sie haben ja schon persönliche Infos von dir, die du eingegeben hast. Und so können sie das Vertrauen aufbauen. Irgendwann sagen sie dann, da gäbe es eine betrügerische Überweisung. Du sollst darum dein Konto blockieren. Sie führen dich dann da so durch, mit Hilfe von einem QR-Code, den du scannen sollst. Ist natürlich alles einfach ein weiterer Trick, damit sie auf dein Konto zugreifen können.
Sehr fies. Betrüger fangen also an mit einem ganz harmlosen Mail, um an deine persönlichen Daten zu kommen und in einem zweiten Schritt erst viel später wickeln sie dich dann per Telefon ein.
Genau, und das sei auch das Gefährliche daran, schreibt das Bundesamt für Cybersicherheit. Die Gauner, die verschicken nicht einfach wild irgendwelche Phishing-Mails, sondern ganz gezielt mit viel Aufwand. Der Tipp darum, auch bei harmlosen Anfragen solltest du misstrauisch sein. Und natürlich auch bei einem QR-Code, das solltest du nur dann scannen, wenn du 100% sicher bist, dass du wirklich bei deiner echten Bank bist.
Das nehmen wir so mit und warnen noch gerade vor einer zweiten Masche. Danke all den Espresso-Hörerinnen und Hörern, die uns die geschickt haben. Im Moment geistern wieder so Fake-Job-Inserate rum. Betrüger schreiben euch zum Beispiel auf WhatsApp oder per SMS, es gäbe da ein tolles Jobangebot. Dann müsst ihr zum Beispiel Produkte bewerten. Natürlich zu einem super Stundenlohn. Und das, ködern, löschen, nicht darauf reagieren, kommt von Betrüger, alles Fake. Wir haben jetzt gerade Viertelabacht in diesem Espresso, im Konsumentenmagazin auf SRF 1. Und jetzt stelle ich euch Stella Sommer vor. Sie ist 57 und wohnt im Kanton Zürich. Sie kann seit 15 Jahren nicht mehr arbeiten, unter anderem wegen psychischen Problemen. Wir kommen gerade drauf. Und zu allem her hockt sie auf einem Schuldenberg, der wegen der IV-Rente noch grösser geworden ist. Das tönt regelrecht absurd, kann aber passieren. Der Stefan Wüttrich vom Espresso-Team hat Stella Sommer daheim getroffen.
Grüezi, Frau Sommer.
Grüezi, Frau.
So, jetzt sehen wir uns endlich mal.
Genau.
Danke. Ja, hoi. Hoi, Bisi.
Das ist Coco.
Ja. Coco.
Ja.
Ich treffe Stella Sommer an einem schönen Frühlingstag bei ihr in der Wohnung im Zürich Unterland. Sie wohnt hier mit ihren zwei Katzen. Und um ihre Geschichte zu verstehen, müssen wir zuerst zurückschauen.
Ich hatte eine schwere Kindheit. Ich habe die gar nicht verarbeitet, so wahrscheinlich, weil ich habe immer geschafft. Ich habe mich hinter das Arbeiten versteckt.
Können Sie vielleicht noch ein Stichwort geben? Was war schwierig daheim, also in Ihrem Elternhaus?
Körpermisshandlung und Missbrauch von meinem Vater.
Stella Sommer ist wegen ihrem gewalttätigen Vater dann als Mädchen von daheim weggelaufen. Sie ist in Heim gekommen und so schlecht die Voraussetzungen gewesen sind für ein erfolgreiches Berufsleben, es ist gut gegangen. Sie hat eine Lehre gemacht und dann viele Jahre in der Textilbranche geschafft, auch in Führungspositionen. Aber eben nicht nur das.
Ich habe mich zu Tode geschafft. Ich habe Tag und Nacht geschafft. Ich habe am Tag im Management geschafft und in der Nachtclub bei meiner Freundin an der Kasse oder Buchhaltung gemacht. Das heisst, ich habe nicht auf meinen Körper gelöst.
Nicht auf den Körper gelöst, kaum geschlafen und das über viele Jahre. Dann im 2010, also mit gut 40, der Zusammenbruch. Man könnte sagen, die Vergangenheit holt Stella Sommer ein. Viel weiss sie nicht mehr von diesem Tag. Es sei einfach gar nichts mehr gegangen.
Was ich weiss, ist, dass ich links den Arm nicht mehr bewegen konnte, das Bein nicht mehr und auch Sprachstörungen. Ich konnte nicht mehr reden und Schwierigkeiten, um mich zu verständigen. Was ich heute noch habe.
Das war, wie gesagt, vor 15 Jahren. Schaffen geht seitdem nicht mehr. Einmal sicher nicht mehr so wie vorher. Das zeigen Not ins Not dann auch diverse medizinische Gutachten. Zuerst wird ihr eine halbe IV-Rente zugesprochen. Gegen das wehrt sie sich mit Hilfe von einem Anwalt. Und tatsächlich, 2022, also 12 Jahre nach dem Zusammenbruch, entscheidet das Sozialversicherungsgericht vom Kanton Zürich, Stella Sommer bekommt eine Dreiviertelrente. Und zwar rückwirkend für die letzten 7 Jahre. Es soll eine Nachzahlung geben von knapp 130'000 Franken.
Und ich denke, endlich mal, und Gott sei Dank, ja, das ist für mich, ja, das hat mir ein Licht im Tunnel gegeben.
In dieser Zeit, wo Stella Sommer auf den IV-Entscheid wartet, kann sie nicht immer alle Rechnungen zahlen. Sie lebt dann viele Jahre von der Sozialhilfe. Und jetzt muss man zwei Sachen wissen. Erstens, wenn rückwirkend eine IV-Rente ausgezahlt wird, wie in diesem Fall, dann geht das Geld nicht an die Betroffenen selber, sondern es geht zu einem ganz, ganz grossen Teil ans Sozialamt. Es wird also Sozialhilfe zurückgezahlt, die man bekommen hat. Im Fall von der Stella Sommer geht es eben um die rund 130'000 Franken, die sie also zum grössten Teil gar nicht gesehen hat. Und zweitens, Sozialhilfe muss man nicht versteuern. Eine IV-Rente aber schon, zählt als Einkommen. So, Stella Sommer hat also auf dem Papier im 2022 ein Einkommen gehabt von rund 130'000 Franken. Und entsprechend hoch ist dann auch die Steuerrechnung, 6'000 Franken. Ein Betrag, den sie unmöglich zahlen kann, weil mit dem bisschen, was sie noch bekommen hat, hat sie Schulden abgezahlt.
Ich wüsste nicht, wie ich das zahlen soll. Ich meine, 6'000 Franken, ich müsste ja nicht mehr essen, nur von Luft leben.
Das Steueramt bleibt aber dabei. Das Gesuch von der Stella Sommer um einen Steuererlass kommt nicht durch. Man schlägt ihr noch eine Ratenzahlung vor, aber für Stella Sommer, die mit knapp 2700 Franken im Monat unter dem Existenzminimum lebt, ist auch das nicht möglich. Auf Anfrage sagt uns das Steueramt vom Kanton Zürich, man habe das Gesuch aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Man müsse sich hier an Gesetz und Verordnungen halten. Ein Punkt ist, dass Stella Sommer eben noch andere Schulden gezahlt hat. Das geht nicht, sagt das Steueramt. Sinngemäss kann man sagen, der Kanton will nicht, dass der Staat quasi indirekt Schulden zahlt. Stella Sommer versteht es nicht. Sie hat ja eh schon nichts.
Ich habe mir eigentlich gar nichts leisten, ausser ein bisschen essen, zum Arzt fahren und meine zwei Katzen. Auf die verzichte ich nicht, weil das sind mein Halt. Ohne die hätte ich das nicht überlebt.
Also ein sehr, sehr schwerer Rucksack, den Stella Sommer da mit sich umträgt. Eigentlich zwar erfreulich, dass sie eine IV-Rente überkommt, aber weil die IV-Rente rückwirkend auf einen Tatsch ausgezahlt worden ist, hat sie jetzt Steuerschulden. Dass es so weit kommen musste, das sehen auch Expertinnen und Experten kritisch. Nochmal der Stefan Wüttrich.
Jemand, der die Geschichte von Stella Sommer gut kennt, ist Sandra Joos. Sie ist Juristin bei der Stiftung Promentesana und hat Stella Sommer unterstützt, zum Beispiel beim Schreiben von Briefen an das Steueramt. Stella Sommer ist kein Einzelfall, weiss sie. Es betreffe viele IV-Neurentner, vor allem dann, wenn das IV-Verfahren mehrere Jahre lang geht.
Je länger das jemand im Verfahren ist, desto eher passiert es, dass man wirklich auf die Sozialhilfe angewiesen ist. Und dann kommt man in die Problematik hinein, dass man zwar eine schöne Nachzahlung von IV kriegt, was an sich positiv ist, aber dass die Nachzahlung halt direkt ins Sozialamt geht.
Und so muss man dann eben Geld versteuern, das man gar nicht auf dem Konto hat. Dass Leute wegen dem dermassen in finanzielle Not kommen, wäre nicht nötig, findet Sandra Joos.
Ich finde, das Steueramt könnte in so klaren Fällen, wie bei der von Frau Sommer, da müsste das Steueramt einfach ein bisschen, nicht so eine harte Praxis zeigen. Die hätten die mehr Spielraum. Darum finde ich, nein, es hätte nicht müssen so weit kommen.
Bei der Stella Sommer ist es aber so gekommen. Anfang Jahr hat das Steueramt sie betrieben. Und weil sie unter dem Existenzminimum lebt, weil also klar ist, dass bei ihr nichts zu holen ist, hat sie jetzt einen Verlustschein. So könnte das Steueramt das Geld dann doch mal noch bei ihr holen, falls sie zu Geld wird kommen. Der Andreas Hediger kennt das. Er ist Geschäftsleiter von der unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht. Und er sagt dazu,
für die Betroffenen ist es eine riesengroße Ungerechtigkeit. Und das ist auch ein Ohnmachtsgefühl, oder? Man kann sich ja nicht wehren dagegen. Man hat Schulden, wo man letztendlich nichts dafür kann. Und das ist belastend für betroffene Personen.
Eine mögliche Lösung wäre, dass der Betrag, der ans Sozialamt geht, eben zum Zurückzahlen von Sozialhilfe, dass der Betrag steuerfrei ist. Eine andere Lösung, dass bei dieser Auszahlung nicht nur das Sozialamt, sondern auch gerade das Steueramt etwas überkommt. Die Stiftung Promentesana will hier auf jeden Fall dranbleiben und sich auch politisch für solche Lösungen einsetzen.
Für Stella Sommer kommt die Sonnenlösung aber so oder so natürlich zu spät. Jetzt hofft sie einfach, dass ihr Beispiel Bewegung in die Sache bringt. Und wenn auch ihr so eine Geschichte habt, wo ihr findet, das kann es doch nicht sein, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, einfach ein Mail machen an espresso@srf.ch.
SRF 1 Espresso. Oh, well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice.
I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Look what the night dragged in. It's a pocket full of misery, trouble on the wind. You spoiled the best years of your life. You took them all in vain. Now you think that you're forgiven, but you can't be born again. You say, sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to. You've got no one but yourself. You say why? You say why? You say why? Don't ask me why. I don't love you anymore. I don't think I ever did. And if you ever had any kind of love, it all so well again.
Mix auf SRF 1 am Freitagmorgen. Don't ask me why. Es wird 8:30 und das sind Kurznachrichten mit dem Jan von Doppel.
Im Walliser Lütschental soll der Tourismusbetrieb teilweise wieder aufgenommen werden, rund anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz, der das Dorf Platten unter sich begraben hat. In der Nacht auf morgen Samstag wird die Straßensperre bei Goppenstein aufgehoben, sagen die Behörden. Touristinnen und Touristen können ab dann wieder nach Verden, Kippel und Wieler reisen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump zufrieden. Sie hätten über den Handelskonflikt gesprochen und auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Konkrete Maßnahmen, wie der Krieg ein Ende finden soll, kamen aber zumindest beim Gespräch vor den Medien nicht zur Sprache. Die Rettungsflugwacht Rega will den Hauptsitz vom Flughafen Zürich wegen der knappen Platzverhältnisse wegverlegen bis in gut 5 Jahren. Möglicherweise zum Flugplatz Kägiswil im Kanton Obwalden. Das sagt Rega-Chef Ernst Kohler gegenüber den CH-Media-Zeitungen. Von einem Umzug wären rund 200 Angestellte betroffen.
SRF Verkehrsinfo. Mit der Übersicht von 8.31 Uhr Stau in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und am Urdorf Süd, dann Region Basel auf der A3 Richtung der Verzweigung Wiese ab St. Johann und weiter auf der A2 Richtung Luzern, dies bis Wettstein.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
I'm
wie das Wetter wird, habt ihr jetzt gerade am Schluss gehört von eurem Regionaljournal. Was man aber nicht so gewusst hat, wie es nach Hause kommt, ist das Treffen vom US-Präsident Donald Trump mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz. Man hat sich gefragt, wird es eine Katastrophe oder kommt es gut? Iris, eigentlich sind alle Szenarien möglich gewesen.
Ja, aber jetzt heisst es ein Merz und eine Seele. Zumindest titelt das der Blick heute zu dem Treffen, wo ja sogar der Friedrich Merz selber sagt, er sei zufrieden.
Klingt also verhältnismäßig schon fast ein bisschen harmonisch, wie das die anderen Medien so sehen, das Treffen im Weissen Haus von Donald Trump und Friedrich Merz. Wir haben reingeschaut für euch und zusammengefasst, gerade als nächstes nach Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Schönen Freitagmorgen euch.
Beleidigungen, Drohungen. Ja, wenn man sich heutzutage als Staatsvertreterin oder Staatsvertreter mit dem US-Präsident Donald Trump trifft, muss man sich auf vieles einstellen. Wir erinnern uns heute Freitagmorgen, Iris.
Ja, im Februar ist das Treffen vom ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky und Donald Trump abgebrochen worden, nachdem Donald Trump und der Vizepräsident J.D. Vance Zelensky im Weissen Haus vor laufenden Kameras abgeputzt haben, kann man glaube ich so sagen. Und in einem Treffen letzten Monat hat Donald Trump dann den der südafrikanische Präsident Ramaphosa regelrecht vorgeführt, im Genozid vorgeworfen.
Ja, und jetzt ist eben quasi der Chef von unseren Nachbarn im Norden auf Washington gereist, der deutsche Kanzler Hans-Rudolf Merz, zu seinem Antrittsbesuch.
Eis am Morgen. Hashtag.
Wir haben es in den Kurznachrichten gehört. Vorhin, das Treffen zum Amtsantritt von Friedrich Merz ist für trumpische Verhältnisse relativ gesittet verlaufen. Eklat hat es auch mal kennengegeben. Das, obschon es im Vorfeld von beiden Seiten doch der eine oder andere Seitenhieb gegeben hat. Friedrich Merz selber hat aber gesagt, er sei zufrieden mit dem Treffen. Iris Ungerecht, wie kommentieren Zeitungen und Online-Portal das Treffen? Der Friedrich Merz hat ja auch noch ein Geschenk mitgebracht.
Ja, genau. Die originale Geburtsurkunde von Trumps im Grossvater, der aus Deutschland auf die Welt kam. Aber da sind sich die Medien einig, das Geschenk sei eher ein mässiger Erfolg gewesen. Aber eben, sonst ist es nicht schlecht gelaufen, findet einmal der Blick und titelt heute «Ein März und eine Seele» auf dem vermeintlich heissen Stuhl im Oval Office im Weissen Haus, wo andere schon die Leviten gelesen bekommen haben, sei es das mal nicht so heiss geworden.
Ja, ich habe aber auch da und dort sogar lesen, der Trump hat einen neuen Freund gefunden.
Ja, unter anderem die Antipathie gegenüber der früheren Kanzlerin Angela Merkel. Eine die beiden zum Beispiel, schreibt der Blick. Und die NZZ ist auch der Meinung, die Chemie stimmt. Der Merz hat seinen Antrittsbesuch hinter sich gebracht und dabei noch punkten können.
Aber eben, es ist bei dem Treffen vor den Medien auch gar nicht so eben viel über Deutschland oder Europa oder über die USA geredet worden, sondern...
Ja, viel hat Donald Trump Zeit auch genutzt, um über chinesische Studenten in den USA zu reden, Eierpreis oder eben seinen nicht mehr besten Freund Elon Musk und damit einhergehende Trainingsstreit. In den Tomedia-Zeitungen wie Tagesanzeiger, Basler oder auch Berner Zeitung kann man dann auch lesen, der Kanzler Merz sei nach wenigen Minuten wie ein Statist daneben gesessen. Aber im guten Sinn, die Statistenrolle bei diesem Trennungsstreit dürfte Merz behagt haben, zumal Trump seine schlechte Laune nicht an ihm ausließ. Nach gegenseitigen Stichelei im Vorfeld hat man sich auf den Austausch von Nettigkeiten beschränkt. Und auch das Online-Portal Watson findet, es sei ein warmer Empfang für den deutschen Kanzler gewesen. Oder online bei SRF News heisst es, Treffen mit dem US-Präsident Trump sei unberechenbar. Kanzler Merz bekam eine überraschend herzliche Behandlung.
It's a miracle. It's a miracle. It's a
Culture Club. It's a miracle. Am Freitagmorgen, 13 Minuten vor der 9. Ja, heute ist es ja ganz normal, dass es auf der Strasse so tönt. Motorenlärm und noch mehr Motorenlärm. Was für uns so Alltag ist, das war vor ein paar Jahrzehnten noch überhaupt kein Thema hier in der Schweiz. Noch in den 1940er Jahren waren Autos eine Rarität auf Schweizer Strassen. Und wenn ihr uns jemanden hört, habt ihr sicher gehört, diese Woche tauchen wir ganz ein in die Erinnerungen an das Autofahren von früher. Und es haben sich ganz viele Menschen von euch gemeldet, die von euren Erinnerungen erzählen an die Zeit.
Jemand, der sich per Mail bei uns gemeldet hat, ist Liselotte Beyer-Müller. Sie schreibt uns von ihrer Mutter mit Jahrgang 1924. Die hat immer wieder folgende Geschichte erzählt. Das Schönste sei für sie immer gewesen, zu ihrer Gotte auf Hindelbank in die Ferien zu gehen, weil dort sei sie amig an den Strassenrand gesessen und hat Autoabgas eingeschnaufen. Ganz bewusst und überglücklich. Der Duft von Freiheit von der grossen, weiten Welt. Aber später hat sich ihre Mutter dann geschämt für die Geschichte, schreibt Liselotte Beyer-Müller, weil ihre Mutter sich dann sehr umweltbewusst wurde.
Wobei, ich muss sagen, wenn ich sie so blöd lache, ich kenne so ein bisschen vom Flughafen zu, wenn es dort noch Kerosin schmeckt, hat man irgendwie das Gefühl, das ist die grosse, weite Welt. Also sehr eine persönliche Geschichte, aber sie zeigt eben eine Entwicklung, die ganz allgemein in der Gesellschaft zu beobachten war. Oder? Je mehr Auto auf der Schweizer Strasse unterwegs waren, desto mehr Kritik hat es gegeben.
Ja, auf die anfängliche Euphorie ist es ein bisschen auch ernüchternd gefolgt. Das erzählt auch eine von unseren Zeitzeugen, Christian Sengstag, mit Jahrgang 1956.
Es ist schon toll zum Fahren, aber es ist, man macht halt sehr viel kaputt damit.
Und einer, der sich mit dieser Entwicklung beschäftigt, ist der Uli Hefeli. Er ist Mobilitätshistoriker und er sagt:
Am Anfang war es sicher so, dass man gesagt hat, ja, im Auto gehört Zukunft, man muss Platz schaffen im Auto. Dann ist es eine hat es immer mehr Auto gegeben. Man hat gesehen, das Auto hat auch unerwünschte Nebenwirkungen, was die Sicherheit, was die Umweltverschmutzung betrifft, was aber auch die anderen Zwecke vom öffentlichen Raum betrifft. Und darum ist man immer so ein bisschen kritischer geworden auch.
Also von der grossen Freude im Auto, der Begeisterung für das Unterwegssein auf vier Rädern zu neuen Problemen. Unfallrisiken oder eben Umweltschäden sind nur zwei von diesen Beispielen. Das Autofahren im Laufe der Geschichte, das schauen wir genauer an mit euch zusammen, und zwar im Treffpunkt von 10 bis 11 auf SRF 1. Kommt mit auf die Zeitreise, wo wir uns fragen, wie das Auto, Landschaft und Leben in der Schweiz verändert hat.
J'ai dans mon sapeau de magicien de la poudre de perlimpinpin, quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu croises au destin, peut-être as-tu peur des baladins, mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin, parfumé de l'odeur du jasmin, allongé à l'ombre des sapins, j'y demanderai ta main. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, un joli dessin, ne sois pas farouche, mais si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche, mais si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne suis qu'un homme ordinaire, au-delà de nos astres lunaires, tu m'adosses un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu m'adosse un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu m'adosse un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Vu que veux-tu ma douce, que veux-tu ma douce, que veux-tu ma douce.
Barcella Madus auf SRF 1 am 7 Minuten vor der 9. Wisst ihr, was Föhnfischli sind? Das sind die Lieblingswochen von Jan Neitel.
SRF Meteo.
Föhnfischli, was sind das?
Also der Fachspruch Alte Cumulus Lenticularis.
Ah, klar.
Die hat man gerne bei Föhnströmungen oder wenn einfach auch viel Wind über die Berge blasen, dann gibt es so Hebungszonen, wo dann eben die Luft gezwungen wird zu steigen und schlussendlich kondensiert sie. Und das sind so stehende Wolken, haben ein bisschen Ähnlichkeit wie so flache Linsen oder eben auch Föhnfischli. Das ist auch so ein weiterer Begriff.
Mhm. Und darum eben Cumulus Lenticularis.
Genau.
Ungefähr so. Gut, jetzt gibt es ja heute Woche. Das ist ja sowieso ein Stichwort für heute. Mal gibt es mehr, mal weniger, immer wieder. Wie sieht es aus?
Ja, ganz verschiedene Wolken heute. Aber nicht nur das, auch Sonne. Also jetzt haben wir doch vorübergehend ein recht sonniges Fenster, wo dann wieder verdrängt wird von neuen Wolken, die jetzt schon von der Romandie langsam reinkommen. Also speziell in der Romandie, Jura, Nordwestschweiz, aber auch Voralpen sind die Wolken dominant. Und es kann dort auch vereinzelt einmal ein gutes Regen wieder geben, vor allem dann am Nachmittag und am Oben. Sonst aber im Flachland bleibt es eigentlich trocken und recht freundlich. Im Süden hingegen, da ist es veränderlich bewölkt. Ein paar sonnige Momente gibt es dann am Nachmittag auch, aber auch immer wieder ein Regenguss. Es ist ein recht milder Tag, es gibt etwa 24 Grad im Norden, so wie im Süden.
Dann kommt das Wochenende inklusive Pfingsten. Wie viele Wochen gibt es an diesen Tagen?
Also es ist vor allem der Samstag, wo wolkenreich ist im Norden, so wie im Süden, so wie in den Alpen. Man könnte von einem wechselhaften Tag reden, sind schon in der Nacht auf morgen und morgen durch den Tag immer wieder auch Regengüsse unterwegs, die können auch mal kräftig sein, auch mal begleitet durch den Tag mit Gewitter. Also wirklich eine sehr unbeständige Geschichte morgen. Dazu auch windig, bei etwa so 21 Grad im Norden, im Süden 22 Grad. Und am Samstag, da gibt es wieder Unterschied zwischen Nord und Süd. Im Süden, dort ist es mit dem Nordföhn, da wird es dann wieder die Föhnfischli geben übrigens. Da gibt es auch 27 Grad. Im Norden hängen dafür viele Wolken in der Zentralschweiz, Ostschweiz, in den östlichen Bergen. Dort gibt es auch noch vereinzelte Regen bis am Mittag, dann trocknet es allgemein ab. Im Flachland wird es dann vom Westen doch immer sonniger. Und dann haben wir noch den Montag. Da sind die Wolken nicht so dominant, da ist vor allem die Sonne dominant. Im ganzen Land ist es häufig sonnig, bei etwa 22, 23 Grad im Norden, im Süden 25 Grad.
Schön, danke schön, Jan Neitel. Und da sind Connells 74-75. Schönen Freitag weiterhin. All slowing down, and believe me, legendären Song für euch ausgewählt. Heute an diesem Freitagmorgen die Connells, kurz vor der 9.
SRF Verkehrsinfo.
Von 8.59 Uhr Region Basel auf der A18 Richtung Döllemont, Stau ab Hagnau wegen einem Unfall im Schänzli-Tunnel auf der rechten Spur. Dann Stau oder stockend, A3 Richtung Verzweigung Wiese ab St. Johann und Region Zürich vor dem Gubris Richtung St. Gallen. Ich wünsche eine gute Fahrt und hier ist das Infomagazin heute Morgen um 9 Uhr mit der Nina Gigax. Guten Morgen.
Guten Morgen. Zuerst ins Wallis. Die Armee zieht ihre Soldatinnen und Soldaten aus dem Lötschental zurück. Einsätze seien nach dem Bergsturz zu gefährlich. Wir fragen, wie die Armee bisher unterstützen konnte. Und dann geht es bei uns um eine Schweizer Schokoladenfirma, die unter dem Handelskonflikt mit den USA leidet. Bei mir im Studio ist Marco Koller. Er bringt uns etwas Sonnenschein.
Ja, die Sonne zeigt sich immer wieder heute. Gegen Abend gibt es dann aber mehr Wolken und auch lokale Schauer. Die Temperatur erreicht etwa 24 Grad.
Ja, im Walliser Lötschental, da soll der Tourismusbetrieb teilweise wieder aufgenommen werden. Rund anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz, der das Dorf Platten unter sich begraben hat.
In der Nacht auf morgen Samstag wird die Straßensperre bei Goppenstein aufgehoben. Das teilen die Behörden mit. Touristinnen und Touristen können ab dann wieder nach Verden, Kippel und Villa reisen. Das Gemeindegebiet von Platten bleibt aber eine Sperrzone und auch die Wanderwege dort bleiben geschlossen. Für Räumungsarbeiten beim verschütteten Dorf Platten bleibt die Gefahr weiterhin zu groß.
Ja, und das hat auch Auswirkungen auf die Armee. Sie zieht ihre Leute vorerst zurück, so sagt es Divisionär Renald Droh.
Spezialist, der Major, hat das noch gestern gesagt. Er sagt, wir sind 9/10 in die Gefährlichkeit. Und er hat auch ausgetönt, es wird niemand dort gehen, um arbeiten in die Masse, wenn das nicht auf 2 kommt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und wir ziehen die Leute, sprich die Soldaten, zurück in eine Bereitschaft, Höhebereitschaft, bedeutet in Stunden sind wir zurück. Und wichtig zu verstehen, die Schweremittel bleiben dort in der Gegend. Die sind bereit, innerhalb weniger Stunden, sehr wenige Stunden in Einsatz zu kommen.
Ja, und auch wenn die Arbeit beim Schuttkegel noch nicht begonnen habe, die Armee habe wichtige Unterstützung dennoch bereits leisten können.
Wir haben Infrastruktur hineingerichtet, wie Lichte, um in der Nacht zu beobachten. Und wir haben noch mit Heliflüge Leute und teilweise Material hineingebracht.
Sagt Division.